Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS. Weitere Informationen zu unserem Podcast-Angebot finden Sie auf unserer Webseite www.drs.ch.
12.30 Uhr, Rendezvous, die Mittagsinformationen von Schweizer Radio DRS. Offene Fragen und harte Fronten im Bundeshaus. Das Departement von Justizminister Blocher bezeichnet den GPK-Bericht zum Abgang von Bundesanwalt Roschacher als lückenlos und unausgewogen und unterstreicht Christoph Blochers Aussage, wonach ihm über ein Komplott nichts bekannt sei. Die Arbeitslosenquote ist erstmals im Jahr leicht angestiegen. Schul- und Lehrabgänger ohne Job erscheinen in der Statistik. Die Sicherheitskräfte in Deutschland suchen nach Helfern und Hintermännern der drei gestern festgenommenen Terrorverdächtigen. Der italienische Tenor Luciano Pavarotti ist in der Nacht gestorben. Opernhäuser der ganzen Welt würdigen den prominenten Sänger. Und um 13 Uhr Parteien im Kreuzverhör. Heute die SVP mit ihrem Wahlkampfleiter, dem St. Galler Nationalrat Toni Brunner. Am Mikrofon Daniel Schmidt und Simon Loy.
Das Departement Blocher weist den Bericht der Geschäftsprüfungskommission des Nationalrats, der GPK, zurück. Der Bericht über den Abgang von Bundesanwalt Valentin Roschacher sei lückenhaft und unausgewogen. Die Stellungnahme des Justizdepartements sei in keinem wichtigen Punkt berücksichtigt worden. Das Departement beteuert, was dessen Vorsteher Christoph Blocher gestern schon sagte. Über eine angebliche Verschwörung gegen den ehemaligen Bundesanwalt Roschacher sei ihm nichts bekannt. Die GPK wirft Justizminister Blocher vor, beim Vorgehen gegen Roschacher den Bundesrat umgangen und dem Bundesanwalt Weisungen erteilt zu haben, die ihm als Justizminister nicht zustünden. Blocher habe das Arbeitsverhältnis mit Roschacher ohne Kündigungsgründe aufgelöst. Blochers Vorwürfe seien nicht rechtsstaatlich korrekt geprüft worden. Dies die wichtigsten Vorwürfe der Parlamentskommission. In der Schweiz gilt seit 3 Jahren für Asylsuchende, auf deren Gesuch nicht eingetreten wurde, ein Sozialhilfestopp. Das Bundesamt für Migration zeigt sich zufrieden mit der Entwicklung. Seit Einführung des Sozialhilfestopps hätten mehr Personen mit einem Nichteintretensentscheid die Schweiz verlassen und es würden weniger unbegründete Asylgesuche gestellt. Ein Großteil der Betroffenen habe nie oder nur während einer bestimmten Zeit um Nothilfe ersucht. Nicht bestätigt habe sich die Befürchtung, dass Abgewiesene vermehrt kriminell würden oder untertauchten. Außerdem hätten Personen, wie unbegleitete Minderjährige, die nötige Behandlung und Betreuung erhalten. Die Arbeitslosigkeit in der Schweiz ist im August zum ersten Mal in diesem Jahr leicht gestiegen. Die Arbeitslosenquote erhöhte sich von 2,5 auf 2,6%. Die Zunahme ist laut dem Staatssekretariat für Wirtschaft SECO einzig auf die Schul- und Lehrabgänge zurückzuführen. Die Zahl der gemeldeten Jugendlichen ohne Arbeit erhöhte sich nämlich deutlich um 11%. In allen anderen Alterskategorien sei die Arbeitslosigkeit rückläufig, erklärte der Leiter der Direktion für Arbeit im SECO, Serge Gaillard. Laut einer Umfrage des Bundes bei den Kantonen ist die Situation auf dem Schweizer Lehrstellenmarkt weiterhin angespannt, obwohl mehr Lehrverträge abgeschlossen wurden. In der Gastrobranche sind sogenannte Happy Hours nach wie vor sehr beliebt. Diese haben zum Ziel, mit verbilligtem, harten Alkohol zum Trinken zu verleiten. Da solche Happy Hours aber verboten sind, geraten die Anbieter nun weiter unter Druck. Die Eidgenössische Alkoholverwaltung hat in diesem Sommer landesweit fast 100 Fälle untersucht und bisher 33 Strafverfahren eröffnet. Es wurden 26 Bußen von bis zu 500 Franken ausgesprochen. In schwerwiegenden Fällen kann die Alkoholverwaltung sogar beantragen, dass einem Betrieb das Alkoholpatent entzogen wird. Die Verwaltung will ihre Kontrollen ausbauen. Die Europäische Zentralbank EZB hat dem Geldmarkt wegen anhaltender Engpässe mehr als 42 Milliarden Euro zur Verfügung gestellt. Es ist bereits das 4. Mal, dass die Zentralbank nach der Immobilienkrise in den USA zusätzliche Milliarden in den Markt pumpt. Sie will damit Liquiditätsengpässe zwischen den Banken vermeiden. Diese gewähren sich untereinander wegen der Krise nicht im üblichen Maß Kredite. Nach den vereitelten Terroranschlägen in Deutschland werden noch etwa 10 weitere Hintermänner gesucht. Die Sicherheitsbehörden erklärten, die Verdächtigen seien aus verschiedenen Ländern, auch aus Deutschland. Die drei Verdächtigen, die gestern verhaftet worden waren, hatten nach Angaben des Bundeskriminalamtes vor allem Flughäfen als Anschlagsziele im Visier. Bundesinnenminister Wolfgang Schäuble warnte indessen vor Terrorpanik und betonte, er glaube nicht an eine wirklich erhöhte Gefährdung. Kurz vor dem 6. Jahrestag der Anschläge vom 11. September zeigte sich auch die US-Regierung in ihrer Antiterrorpolitik bestätigt. Letzte Nacht ist der italienische Tenor Luciano Pavarotti gestorben. Pavarotti erlag kurz vor seinem 72. Geburtstag in seiner Heimatstadt Modena einem Krebsleiden. Der Starttenor begann seine Karriere 1961 am Opernhaus der norditalienischen Stadt Reggio Emilia. Bereits ein Jahr später feierte er erste Erfolge im Ausland. Die Opernwelt reagiert betroffen auf seinen Tod. Der Direktor der Wiener Staatsoper spricht vom Verlust der schönsten Tenorstimme seiner Zeit. Aus dem Zürcher Opernhaus verlautet, Pavarotti sei der populärste Sänger seit Enrico Caruso gewesen. Das Royal Opera House in London würdigte ihn als einen der seltenen Künstler, der die Menschen weltweit berühren konnte. Der amerikanische Schauspieler Fred Thompson will Präsident der USA werden. Der 65-jährige ehemalige Senator aus Tennessee ist der 8. offizielle Bewerber der Republikanischen Partei um das Präsidentenamt. Thompson hat in zahlreichen Kinofilmen mitgespielt und ist bekannt als Staatsanwalt aus der Fernsehserie Law and Order.
Seit 24 Stunden hat die Schweiz ein Thema, die Umstände des Abgangs von Bundesanwalt Roschacher vor gut einem Jahr. Komplott, Geheimplan, Staatsaffäre sind auf Fischen, die Rolle von Bundesrat Blocher eine der großen Fragen. Wir bündeln in den nächsten Minuten den Stand der verworrenen Sache, die mitten in den Wahlkampf platzt. Und im Kreuzverhör zu diesen Wahlen ist heute die SVP. Ausgerechnet, aber zufälligerweise. Denn die Reihenfolge dieser Streitgespräche zur Wahl im Oktober wurde vor Wochen schon ausgelost. Das Kreuzverhör mit SVP-Wahlkampfleiter Toni Brunner um 13 Uhr im Ersten. Andere Themen des Tages. In Deutschland läuft die Fahndung nach weiteren Terrorverdächtigen und die Diskussion über Grenzen von geheimen Ermittlungen. In den USA will wieder ein Schauspieler Präsident werden. Fred Thompson betritt die republikanische Kandidatenbühne. Und am Gotthard blickt die SBB stolz auf 125 Jahre zurück. Doch eine Zukunft hat die Bahn den Menschen in Uri kaum zu bieten. Weiter mit Börse, Wetter und Verkehr.
Die Börsendaten von Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 8.806 Punkten, minus 0,4%. Der Euro wird zu einem Franken 64,36 gehandelt, der Dollar zu einem Franken 20,39. Das Wetter. Heute Nachmittag ziehen von Norden wieder dichtere Wolken auf und in der Nord- und Ostschweiz kann es am Abend und in der Nacht regnen. Die Temperaturen steigen am Nachmittag auf rund 17 Grad. Im Wallis und im Tessin bleibt es meist sonnig. Im Wallis gibt es rund 20 Grad, im Tessin mit kräftigem Nordföhn 23 Grad. Am Freitag ist es im Norden zunächst bewölkt, am Nachmittag gibt es sonnige Abschnitte. Am Wochenende scheint häufig die Sonne. Die Temperaturen steigen auf 18 bis 22 Grad. Im Süden bleibt es bis Sonntag meist sonnig bei rund 25 Grad. Verkehrsinfo DRS von 12.39 Uhr. In der Region Basel stocken der Verkehr auf der A2 Richtung Luzern zwischen Sissach und Diekten im Bereich der Baustelle. Und eine Meldung für den Schwerverkehr. In der Zentralschweiz bestehen Wartezeiten für LKWs auf der A2 Richtung Gotthard zwischen der Verzweigung Altdorf und Erstfeld wegen Abfertigungsproblemen am Zoll in Chiasso.
Die Stimmung im Bundeshaus ist seit gestern äußerst angespannt, denn die Vorwürfe, die die Geschäftsprüfungskommission des Nationalrats gegen Justizminister Blocher erhebt, sind happig. Rund um den Abgang von Bundesanwalt Valentin Roschacher habe Blocher seine Kompetenzen überschritten, unerlaubte Weisungen erteilt und, bei der Kündigung zum Beispiel, den Bundesrat umgangen. Es ist nicht das erste Mal, dass Bundesrat Christoph Blocher grobe Verfehlungen vorgeworfen werden. Aus dem Bundeshaus Philipp Burkhardt.
Am 20. Januar des letzten Jahres sprach Justizminister Christoph Blocher an der Albis-Gürtli-Tagung der SVP Zürich über Asylmissbrauch und illustrierte seine Vorwürfe mit einem aus seiner Sicht besonders krassen Beispiel.
Zwei Albaner, die da sind, Kriminelle. Einer hat zwei Mörder auf dem Buckel. 15 Raubüberfälle.
Die Geschäftsprüfungskommission GPK des Ständerates hat später untersucht, wie es genau zu dieser Aussage gekommen und ob sie zulässig gewesen ist. Im Juli des letzten Jahres stellte sie fest, Bundesrat Blocher habe die beiden Albaner zu Unrecht als Kriminelle betitelt. FDP-Ständerat Hans Hess, der die Untersuchung leitete, hielt fest,
dass er die Unschuldsvermutung zu wenig ernst nimmt.
Gravierender noch, der Justizminister verwendete den Begriff Kriminelle im Wissen, dass er dies eigentlich nicht tun dürfte. Das Bundesamt für Migration in seinem Departement hat ihn vor der Rede nämlich ausdrücklich darauf hingewiesen. Weiter stellte die GPK des Ständerates fest, dass Blocher dem Parlament die Unwahrheit gesagt habe. So habe er in der Kleinen Kammer kühn behauptet, er habe die Albaner nie als Kriminelle bezeichnet, was nachweislich falsch war. Schließlich wirft der Bericht vom Juli dem Justizminister vor, die Gewaltenteilung nicht respektiert und unzulässig in die richterliche Unabhängigkeit eingegriffen zu haben. Diese Vorwürfe macht nun auch die GPK des Nationalrates im neuen Bericht zum Rücktritt von Bundesanwalt Valentin Roschacher. Der Justizminister habe die Unabhängigkeit des Bundesanwaltes verletzt. Er habe den Bundesrat als Wahlbehörde umgangen und seine Kompetenzen überschritten. Zudem sei die Auszahlung einer Abgangsentschädigung an Roschacher ohne gesetzliche Grundlage erfolgt. CVP-Nationalrätin Lucretia Meyer-Schatz, die in diesem Fall bei der Untersuchung federführend war, bilanziert über die Verfehlungen von Bundesrat Blocher.
Die sind für uns gravierend, deshalb monieren wir sie auch, weil wir wissen, dass wir einen Staat haben, wo wir die Gewaltentrennung hochhalten und wir stellen fest, dass die Gewaltentrennung in verschiedenen Bereichen nicht eingehalten wurde.
Und das letzte Beispiel eines problematischen Vorgehens vom Bundesrat Blocher datiert erst von gestern. An der Bundesratssitzung hat der Justizminister das Gesetz über die Neuorganisation der Bundesanwaltschaft vorgelegt und wollte von der Regierung grünes Licht, um den Bundesanwalt direkt ihm unterstellen zu können. Was dann geschah, stellte Blocher an einer Medienkonferenz gestern so dar.
Da hat der Bundesrat gesagt, man müsste vielleicht zuerst den Bericht der Geschäftsprüfungskommission abwarten.
Fakt ist, mehrere Departemente haben sich gestern gewehrt, bereits über die neue Organisation der Bundesanwaltschaft zu entscheiden, bevor der Bericht der GPK vorliegt. Der Verdacht ist also nicht von der Hand zu weisen, dass Blocher versucht hat, noch rasch ein Organisationsmodell vom Bundesrat absegnen zu lassen, bevor die Kritik des Parlaments an seiner Amtsführung auf den Tisch liegt.
Da kommt also einiges zusammen, Philipp Burkhardt, Frage an Sie im Bundeshaus. So viele Vorwürfe gegen einen Bundesrat. Was bedeutet das in dieser Fülle? Wackelt sein Stuhl?
Ja, bisher hat ja die SVP taktisch ziemlich geschickt Christoph Blocher als Opfer der anderen Parteien dargestellt. Man spricht in Inseraten von einem Geheimplan, wonach Blocher im Dezember als Bundesrat abgewählt werden soll, weil er politisch nicht genehm sei. Jetzt, mit diesen vielen Verfehlungen des Justizministers, wird es für die SVP immer schwieriger, diese Version aufrechtzuerhalten. Man kann jetzt auch aus sachlichen Gründen gegen eine Wiederwahl des Justizministers sein. Letztlich ist wohl entscheidend, wie die Anhänger von Bundesrat Blocher jetzt reagieren, also das SVP-Wahlvolk. Halten sie ihm die Treue oder macht sich nicht auch dort langsam die Stimmung breit, dass der SVP-Mann zwar ein brillanter Oppositionspolitiker ist, aber als Justizminister eigentlich nicht mehr länger tragbar.
Jetzt nochmals zu diesem Komplott gegen den Bundesanwalt, von dem die GPK des Nationalrats spricht und an dem Bundesrat Blocher beteiligt gewesen sein soll. Wie ernst sind diese Vorwürfe?
Das ist noch mit größter Vorsicht zu genießen. Es gibt zwar, wie man seit gestern weiß, zahlreiche Dokumente, die auf einen Plan hinweisen, um Bundesanwalt Valentin Roschacher loszuwerden. Und auch der Bericht der GPK von gestern gibt Hinweise darauf, dass tatsächlich verschiedene Stellen irgendwie zusammengewirkt haben müssen. Aber ob Christoph Blocher davon gewusst oder sogar dabei mitgewirkt hat, das ist überhaupt noch nicht erwiesen. Und es dürfte im Übrigen auch sehr schwer zu beweisen sein.
Und wenn es so wäre, was wären die Konsequenzen?
Dann dürfte ihm, denke ich, das definitiv sein Amt kosten. Vor allem, wenn man bedenkt, dass bei der Affäre Kopp ein einziges Telefon genügt hat, um die FDP-Bundesrätin zum Rücktritt zu bewegen.
Gestern war ja die Aufregung im Bundeshaus groß. Der Bundesrat hat außergewöhnliche Massnahmen ergriffen. Er will einen unabhängigen Rechtsexperten beiziehen. Was macht man in Bundesbern heute mit der Affäre?
Gestern noch hat die politische Konkurrenz auffällig zurückhaltend mit Kommentaren reagiert und auch die SVP hat bisher beharrlich geschwiegen. Man war dann wohl doch etwas von der Heftigkeit der Vorwürfe überrascht gestern. Jetzt aber scheinen die verschiedenen politischen Lager doch langsam Strategien zu entwickeln, wie man reagieren will. Die SP zum Beispiel hat soeben verlangt, Bundesrat Blocher sei die Aufsicht über die Bundesanwaltschaft sofort zu entziehen, solange die Vorwürfe in Sachen Geheimplan nicht abgeklärt seien. Und auch die SVP hat für 13 Uhr zu einer Medienkonferenz eingeladen, wo sie angeblich über eine brisante Neuigkeit informieren will.
Philipp Burkhardt. Bei der Affäre um die Absetzung von Bundesanwalt Roschacher stehen nicht nur Justizminister Blocher und zwei SVP-Nationalräte im Blickpunkt, auch der Präsident der Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts, Emanuel Hochstrasser, ein weiteres Mitglied der SVP, spielte gemäß der Geschäftsprüfungskommission eine fragwürdige Rolle. Mit ihm hatte Christoph Blocher auf seinem Schloss in Rätzüns beschlossen, die Bundesanwaltschaft zu untersuchen. Gabi Sölschi.
Die Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts ist für die fachliche Aufsicht über die Bundesanwaltschaft zuständig. Im Sinne der Gewaltentrennung hat also die Beschwerdekammer und eben nicht Blochers Justizdepartement zu prüfen, ob die Bundesanwaltschaft gut arbeitet. Insofern spielt der Vorsitzende der Beschwerdekammer, der SVP-Richter Emanuel Hochstrasser, beim ganzen Poker um die Absetzung des ehemaligen Bundesanwalts Roschacher eine zentrale Rolle. Denn Hochstrasser hat die Arbeit Valentin Roschachers unter die Lupe genommen. Er hat dabei jedoch mehrere Verfehlungen begangen, wie der Bericht der Nationalrätlichen Geschäftsprüfungskommission GPK aufzeigt. So hat Hochstrasser den damaligen Bundesanwalt im April 2006 regelrecht verhört, was laut GPK nicht nötig gewesen wäre und so nicht nachvollziehbar ist. Zudem hatte Hochstrasser im Vorfeld bei Blochers Justizdepartement angefragt, ob dessen Generalsekretär bei der Anhörung anwesend sein wollte, was im Sinne der Gewaltentrennung zumindest problematisch gewesen wäre. Der Generalsekretär lehnte allerdings ab. In der Folge erarbeitete Hochstrasser einen Bericht, der sich schwergewichtig mit der Frage befasste, warum die Bundesanwaltschaft so wenige Anklagen erhoben hatte. Laut GPK weist der Bericht gravierende Mängel auf. Er operiert mit überholten, also falschen Zahlen. So komme der Bericht fälschlicherweise zum vernichtenden Urteil, die Bundesanwaltschaft habe praktisch keine Resultate geliefert, sagt die GPK. Hochstrasser habe keine Bereitschaft gezeigt, die inhaltlichen Fehler zu korrigieren. Hinzu kommt, er hat dem Bundesanwalt nicht in ordentlicher Form die Möglichkeit gegeben, seine Argumente darzulegen. Die Beschwerdekammer als Ganzes hat den Bericht abgesegnet. Allerdings hat Emanuel Hochstrasser danach eigenmächtig noch eine weitere Schlussfolgerung eingebracht. Das gehe nicht, urteilt GPK-Mitglied Lucrezia Meyer-Schatz.
Das ist absolut unzulässig, wenn er nicht abgesegnet ist. Und das ist eine scharfe Rüge, die wir auch dem Bundesstrafgericht machen.
Dieses hätte das so nicht durchgehen lassen dürfen. Ebenso irritierend für die Kommission war der Umstand, dass Hochstrasser in dieser Sache mehrmals mit dem Justizdepartement zusammenarbeitete. So diktierte Hochstrasser Blochers Generalsekretär einen Brief, den dieser wörtlich übernahm und an Hochstrasser zurückfaxte. Dieser Brief diente Hochstrasser dazu, den Bundesanwalt bei der Anhörung einzuschüchtern. Im Juni dann überstürzten sich die Ereignisse. Durch die berühmten Weltwoche-Artikel geriet Roschacher zunehmend unter Druck. Am Pfingsten trafen sich der Justizminister und Emanuel Hochstrasser auf Blochers Schloss in Rätzüns und beschlossen gemeinsam, weitere Untersuchungen gegen Roschacher einzuleiten. Das Verdikt der Geschäftsprüfungskommission ist hart. Sie schließt aus all diesen Vorkommnissen, der Präsident der Beschwerdekammer, Emanuel Hochstrasser, selbst SVP-Mitglied, sei nicht objektiv und unabhängig genug gewesen. Dieses scharfe Urteil führt nun zur Frage, ob Hochstrasser als Präsident der Beschwerdekammer überhaupt noch tragbar ist. Die Mitglieder der Parlamentarischen Gerichtskommission wollten sich hierzu noch nicht äußern, da sie den Bericht noch nicht gelesen hatten. Mehrere wollen sich aber dieser brisanten Frage nun vertieft annehmen.
Nach dem erfolgreichen Schlag gegen drei Terrorverdächtige in Deutschland laufen die Ermittlungen weiter. So sucht die Polizei nach weiteren Verdächtigen, die den drei Festgenommenen bei ihren Vorbereitungen von Anschlägen geholfen haben sollen. Die Fahndung, sagen die Ermittler, wäre wesentlich einfacher, wenn sie dabei auch Zugriff auf die Computer hätten. Doch in Deutschland ist die heimliche Online-Durchsuchung verboten. Ein Fehler, meint Innenminister Schäuble. Er will das ändern. Aus Berlin Ursula Hürzeler.
Es war die größte Aktion, die es in Deutschland je gegeben hat. 300 Polizisten und Beamte waren den drei Terrorverdächtigen während knapp 6 Monaten permanent auf den Fersen. Es hat sich gelohnt. Doch der Einsatz, sagt der baden-württembergische Innenminister, habe auch gezeigt, dass die Fahndungsmethoden dringend modernisiert werden müssten. Mit einer gezielten Durchsuchung von Computern, so Heribert Rech, wäre alles viel einfacher.
Hätten wir diese Instrumente am Anfang unserer Ermittlungen gehabt, wären die Personenverbindungen dieses Terrornetzwerks und die Absichten der Täter wesentlich schneller bekannt geworden und wir hätten viel früher und zielgenauer darauf reagieren können.
Diese Auffassung vertritt auch Innenminister Schäuble. Seit Wochen schon kämpft er darum, dass die Online-Durchsuchung auch in Deutschland möglich wird. Dabei geht es allerdings nicht darum, einfach E-Mails abzufangen. Das wird bereits heute gemacht. Schäuble denkt mehr an die geheime Ausspionierung von Festplatten und Internetbewegungen. Bisher ist er mit seiner Forderung am Widerstand der SPD gescheitert. Jetzt aber hat er Rückenwind. Die normalen Bürgerinnen und Bürger hätten nichts zu befürchten, sagt der Innenminister. Doch im Wettlauf gegen den Terrorismus sei die technische Aufrüstung unverzichtbar.
In eng begründeten Ausnahmefällen, als Ultima Ratio, niemand will ja irgendwas Flächendeckendes, aber in eng begründeten Ausnahmefällen muss man auch die Möglichkeit haben, in die Kommunikationsstruktur dieser Leute, die ja ganz stark durch die Vernetzung von Computern kommunizieren, einzudringen.
Wenn sich morgen die Innenminister der Länder nach dem Antiterrorerfolg zu einer Sondersitzung treffen, dann will Wolfgang Schäuble jedenfalls Druck machen. Mit der Zustimmung seiner CDU-Kollegen kann er rechnen, mit jener der SPD weniger. Die Sozialdemokraten bleiben skeptisch, gerade auch nach den jüngsten Erfahrungen, wie der innenpolitische Sprecher Dieter Wiefelspütz sagt.
Die Festnahmen sind ein Indiz dafür, dass wir hervorragend arbeitende Sicherheitsbehörden in Deutschland haben, auf Bund- und Länderebene. Wir sollten die aktuelle Debatte über Online-Durchsuchung nicht instrumentalisieren und nicht verquicken mit dem jetzigen erfreulichen Fahndungserfolg.
Die Verquickung ist allerdings schon da und die Frage ist, ob sich die SPD auf Dauer wirklich verweigern kann. Denn querbeet verlangen Fahnder und Sicherheitsbehörden nach mehr Kompetenzen. Und nach dem gestrigen Erfolg hat ihr Wort eindeutig an Gewicht gewonnen.
Jetzt heißt es Showtime für Fred Thompson. Der Schauspieler und ehemalige republikanische Senator möchte US-Präsident werden. Dies gab er gestern Abend in einer populären Fernsehshow offiziell bekannt. Fred Thompson ist nicht einfach einer unter vielen. Der 65-jährige Jurist ist in Washington bestens vernetzt und Fred Thompson spielt unter anderem den Staatsanwalt in einer der beliebtesten Krimiserien der USA. Mit Ronald Reagan ist schon einmal einem Schauspieler das Kunststück gelungen, amerikanischer Präsident zu werden. Fred Thompson möchte es ihm gleich tun. Der Bericht von Max Achermann.
Je unbeliebter Präsident George Bush ist, desto heller leuchtet der Stern von Ronald Reagan. Alle republikanischen Präsidentschaftskandidaten möchten gerne so sein wie die konservative Lichtgestalt der 80er Jahre. Doch nur einer hat eine vergleichbare Biografie. Fred Thompson.
Got a minute?
When you rescue a little girl, you get two. Have a seat.
Als Staatsanwalt Arthur Branch spielt Fred Thompson seit mehreren Jahren schon in der Krimiserie Law and Order. Law and Order, Recht und Ordnung, hat Fred Thompson landesweit bekannt gemacht. Anders als Ronald Reagan ist der fast 2 Meter große, breitschultrige Fred Thompson aber nicht ein Schauspieler, der via Showbusiness zur Politik kam, sondern bei ihm lief es umgekehrt. Er war schon ein erfolgreicher Anwalt, Lobbyist und Berater von konservativen Politikern, als er die ersten Filmrollen übernahm. Auftritte zusammen mit Hollywood-Größen wie Kevin Costner oder Clint Eastwood haben seine spätere Karriere aber zweifellos gefördert. Etwa 1994, als er als Vertreter von Tennessee in den US-Senat gewählt wurde. Dort galt Fred Thompson eher als gemäßigter Politiker. Im Präsidentschaftswahlkampf betonte nun aber stark Rechtsaußenpositionen.
I am unabashedly pro-life. I am pro-Second Amendment.
Er sei klar pro-life, also gegen Abtreibungen, für den freien Waffenbesitz, und er werde sich nie für die USA entschuldigen. Dieses Land habe mehr Blut vergossen für die Freiheit der Menschen als alle anderen Länder zusammen. Markige Worte und ein Versuch, das rechte Politspektrum zu gewinnen. Dort ist man unzufrieden mit der bisherigen Auswahl an Präsidentschaftskandidaten. Rudy Giuliani ist mehrfach geschieden und gilt in Abtreibungs- und homosexuellen Fragen als zu liberal. Mitt Romney ist Mormone und John McCain wird allzu sehr mit dem Irakkrieg in Verbindung gebracht. Die Schwäche seiner Konkurrenten sei denn auch Fred Thompsons größte Stärke, sagt Susan Page von der Zeitung USA Today.
His biggest strength is unhappiness with the field that's out there now. About a third of Republicans say they wish somebody else would get in the race. That's the opening that Fred Thompson hopes he can appeal to.
Allerdings kommt Fred Thompsons Einstieg ins Präsidentschaftsrennen spät. Viele sagen zu spät. Außerdem hat er bisher enttäuschend wenig Geld für seine Kampagne sammeln können und in seinem Beraterstab gab es bereits die ersten Abgänge. Ersetzt werden sie nun mit Leuten, die wissen, wie man Schauspieler in höchste Staatsämter bringt. Fred Thompsons neuer Kommunikationschef und dessen Stellvertreterin haben einst Arnold Schwarzenegger geholfen, Gouverneur von Kalifornien zu werden.
Mit viel Prominenz feiert die SBB heute das 125-Jahr-Jubiläum der Gotthardbahn. Entlang dieser Bahnstrecke ist allerdings nicht allen Leuten zum Feiern zumute. Zum Beispiel in Erstfeld. Das einst blühende Eisenbahnerdorf im Kanton Uri leidet seit einigen Jahren ganz besonders unter den Umstrukturierungen der Bahn. Die Arbeitsplätze werden immer weniger und viele Menschen haben dem Dorf den Rücken gekehrt. Gestern Abend informierte die SBB-Spitze vor Ort, wie es um die Bahnzukunft in Uri bestellt ist. Marlies Zinde.
Viele Männer, aktive und pensionierte Bändler, aber auch Frauen kamen, um zu erfahren, was denn nun Sache ist, was von der SBB in den nächsten Jahren zu erwarten ist. Andere wollten ganz einfach ihrem Ärger Luft verschaffen, so wie diese ältere Frau aus Erstfeld.
Weil ich will reden, weil ich eine Dumme habe. Weil ich traurig bin, dass Erstfeld so schön das Eisenbahnerdorf so abgibt. Der Abbau, den wir hier haben mit der Eisenbahn, das ist schrecklich. Ich bin total Eisenbahnerfamilie, in meiner Familie alle. Und dann tut einem das so weh.
Einst arbeiteten weit über 500 Leute für die SBB. Lokführer, Rangierarbeiter. Heute sind es noch deren 300. Mit dem geplanten Wegzug des Bahndepots nach Art Goldau wird die Zahl der Arbeitsplätze in den nächsten Jahren weiter schrumpfen. Die Einheimische und ihre Begleiterin schütteln den Kopf.
Ich habe sogar dem Bundesrat Leuenberger geschrieben, als ich wusste, dass das Depot zugeht. Ich habe Antwort bekommen und habe Freude, aber es gibt keine. Es gibt die Lokführer müssen nachher auf Goldau
anfangen. Das ist schon Beschluss. Das ist schon Beschluss.
Ja, schon, aber es ist gleich. Wir müssen mal die Wut ein bisschen rauslassen.
Für sie und einige andere gibt es nichts zu feiern. 125 Jahre Gotthardbahn hin oder her.
Wieso sollte man jetzt in Festlöhne sein, wenn es so zu und herbei geht, damit dann einen Arbeitsplatz abbauen, sei es bei der SBB oder sonst beim Bund?
Ich würde eigentlich lieber in die Zukunft schauen, statt nur 125 Jahre feiern und dann das beerdigen.
Die Leute machen sich Sorgen um die nun gefeierte Gotthard-Bergstrecke, wenn einst die neue Hochgeschwindigkeitsbahn nähert in Betrieb ist. Sie befürchten, dass die alte Bahnlinie dann stillgelegt wird und die Dörfer ihren Bahnanschluss verlieren. Auch dieser Mann sorgt sich darum. Trotzdem, das Jubiläum soll gefeiert werden.
Grund hat man schon zu feiern, das ist richtig. Absolut, das soll man auch feiern, das ist nicht alltäglich.
Schließlich dienten solche Feierlichkeiten auch dazu, dem Rest der Schweiz vor Augen zu führen, wie wichtig die Bahn für die Menschen im Kanton Uri sei, meint ein anderer, der bei der SBB als Lokführer arbeitet.
Ich hoffe, dass man wieder gestärkt wird, auch zum Beispiel als Gotthardstrecke. So wie sie betrieben wird jetzt, auch wirklich ein wichtiger Standpunkt bleibt. Und wenn es jetzt die letzten 125 Jahre war, und dass man da ein bisschen häufiger merkt.
In diesem Punkt gab es gute Nachrichten von SBB-Generalsekretär Kurt Signer. Auch Bahn und Bund wollen die Bahnstrecke weiterführen, erklärt er.
Es gibt vom UWEG her keinerlei Signale, dass der Bund diese Bergstrecke nicht mehr betreiben will.
Bei der Frage, ob die aktuell 300 Arbeitsplätze bei der Bahn in Erstfeld gesichert seien, gibt sich SBB-Generalsekretär Signer hingegen unverbindlich.
Es könnten weniger, es könnten aber auch mehr sein. Schauen wir mal, wie wir Erfolg haben am Markt.
Die Sorgen der Leute in Erstfeld sind mit dem gestrigen Informationsabend nicht kleiner geworden. Vielen wurde verdeutlicht, nebst der Bahn braucht es weitere starke Arbeitgeber, um in Zukunft nicht auf dem Abstellgleise zu landen.